Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
In der Süddeutschen nimmt sich Leni Karrer den Umgang der Medien, ob nun klassisch oder sozial, mit den Epstein-Files vor. Vor allem die Sprache. Seit alle Welt in den Akten herumklicken könne, entstünden reißerische True-Crime-Erzählungen. Der Deutschlandfunk fragt, kommt jetzt alles auf den Tisch? Bei Welt TV heißt es, der Epstein-Schock erreicht Deutschland und der True-Crime-Podcast Stimmen im Kopf gibt einer Folge zum Fall den Titel Der Epstein-Eisberg – Wege zur Macht. Aber, so die Autorin, die Epstein-Files sind kein Serienplot, kein digitales Rätsel und kein virales Storymaterial. Sie dokumentieren reale Verbrechen an realen Menschen. Leni Karrer beobachtet immer wieder dieselbe Logik, die weniger mit Aufklärung als mit Storytelling zu tun hat. Gleichzeitig eignen sich YouTuber, Podcaster oder Influencer den Fall für ihre selbstproduzierten True-Crime-Erzählungen an und dramatisieren die Akten wie episodischen Serienstoff. Die Fälle werden damit narrativ zugespitzt. Sie zitiert Cliffhanger wie »Was wirklich geschah auf Epstein Island?« Passt dazu im Grunde nicht auch die knackige Überschrift »Ein Denker sieht weg?« Unter ihr versucht Thomas Steinfeld, den moralischen Kompass linker Intellektueller irgendwie wieder einzunorden. Noam Chomsky, Sprachwissenschaftler, Imperialismuskritiker und moralisches Gewissen der US-Intellektuellen, hielt bis zuletzt an seinem Freund Jeffrey Epstein, lautet die Meldung. Was bleibt von seinem Ruf? Die Frage. Zunächst markiert Steinfeld genüsslich die Fallhöhe. Über Jahrzehnte war Noam Chomsky Professor für Linguistik am Massachusetts Institute of Technology der meistzitierte lebende Geisteswissenschaftler der Welt. Wurden die Lebenden und die Toten in einer Liste zusammengefasst, rangierte sein Name immer noch unter den ersten 10, hinter Sigmund Freud, aber vor Georg Friedrich Wilhelm Hegel. Es scheint, hieß es 1992 in einer Pressemitteilung des MIT, der anderen Rankings zufolge besten Universität der Welt, als sei es nicht möglich, einen Aufsatz zu schreiben, ohne Noam Chomsky zu zitieren. Mit der Veröffentlichung der Epstein-Akten werden nun immer neue Details der Beziehung zwischen Noam Chomsky und Jeffrey Epstein bekannt. Man ist überrascht, fasst Thomas Steinfeld zusammen und fragt, wo ist hier der ewig skeptische Intellektuelle, der zeitlebens die Oberflächen zerschlagen und zur Tiefenstruktur vordringen wollte? Für das Verlangen eines großen Publikums nach einem übergroßen Gelehrten, nach einem weisen Mann in welthistorischem Maßstab, kann Chomsky nichts, resümiert Steinfeld, findet aber auch, es gäbe solche Figuren wie Chomsky ohne das Bedürfnis nach Bewunderung nicht. Gleichzeitig bringt genau diese Position Verantwortung mit sich, und zwar eine, die über die intellektuelle Bereicherung der Welt hinausgeht. Auf gewisse Weise bestätigt Thomas Steinfeld performativ, was seine Kollegin Leni Karrer im gleichen Feuilleton feststellt, nämlich, was die Öffentlichkeit an den Epstein-Files fesselt, sind die Verbindungen zwischen einflussreichen Männern, nicht das Schicksal derjenigen, die Gewalt erfahren haben. Neben Sex ist Macht halt immer noch das Premium-Thema im populären Storytelling. Und nicht nur da, sondern zum Beispiel auch im Städtebau. Darauf weist Niklas Mark aus aktuellem Anlass im FAZ-Feuilleton hin. Hier lautet die Meldung, erstmals wird mehr Geld in Rechenzentren investiert als in den Bau von Büros. Und die Frage, was bedeutet es, wenn das menschenzentrierte Bauen so unattraktiv wird, dass Investoren lieber Gebäude errichten, in denen sich vor allem Algorithmen und Daten wohlfühlen sollen? Die Verschiebung der Investments aus dem Bürosektor hin zu Rechenzentren, die meist in der Peripherie oder auf dem Land errichtet werden, hat Folgen für die Stadt. Sie wurde jahrhundertelang geprägt von Bauten, an denen sich politische und ökonomische Machtverhältnisse ablesen ließen. Von der Burg über die Fabrik bis hin zu den Bürotürmen der großen Konzerne. Das Rechenzentrum ist nicht nur die größte und teuerste Bautypologie des 21. Jahrhunderts, es wird auch zum Symbol für den Sitz einer neuen Macht, die jenseits der Städte siedelt. Und diese Story ist noch nicht erzählt.